Da ist jetzt mein nächster Punkt. Im Umgang mit Russland ein bisheriges Vorgehen des Westens an ein Ende gekommen. Da ist nämlich genau das ans Ende gekommen, was europäische und amerikanische Politik unter friedlichem Staatenverkehr in Sachen Ukraine betrieben und verlangt haben. Wenn man diese westlichen Politiker so reden hört, dann geben sie sich enttäuscht. Dann sagen sie, es hätte doch noch so schön weitergehen können wie bisher mit unserer Politik in Sachen Osteuropa und Russland. Der Kerry drückt sich zum Beispiel so aus: Unsere europäischen Bündnispartner bemühen sich seit mehr als 20 Jahren mit den Vereinigten Staaten zusammen um die Integration Russlands in die euroatlantische Gemeinschaft. Aber die russischen Maßnahmen in der Ukraine zeigen uns, dass Putins Russland nach anderen Regeln spielt. Da habt ihr es wieder, diese Ordnungsgeschichte. Die geben sich also enttäuscht, pochen nochmal schwer auf das, was man ihnen zugute halten soll. Wir wollten doch immer alles ganz friedlich. Und erklären, insofern sei es bloß eine Nötigung von ihnen, dass sie jetzt umschalten müssen. Dass sie jetzt von diesem friedlichen Vorgehen ein bisschen zum Vorgehen mit härteren Mitteln schreiten müssen. So soll man das sehen. Aber schauen wir es uns mal kurz ein bisschen genauer an. Wenn das stimmt, was Sie sagen, dass Sie Ihre Politik eigentlich nur mit anderen Mitteln fortsetzen, jetzt halt mit unfriedlichen Mitteln, mit Mitteln der Erpressung, der Drohung und des militärischen Aufmarsches. Wenn das die Fortsetzung Ihrer Politik ist, wie Sie selber sagen, zwar genötigt, aber die Fortsetzung Ihrer Politik ist, dann kann doch diese Politik, die jetzt zu diesen Mitteln greift, nach Ziel und Inhalt eben nicht so etwas Friedliches, Völkerverständigendes sein, wenn für ihre Fortsetzung auch militärischer Aufmarsch das geeignete Mittel ist. Ein kleiner Rückblick deswegen nochmal, was haben Sie denn gemacht, bevor es jetzt zu der Konfrontation, zur offenen Konfrontation gekommen ist? Ja, Sie haben eine Politik der diplomatischen Anerkennung mit Russland gepflegt. Die haben gesagt, es ist ein von uns respektierter Staat, mit dem wir einen friedlichen, anerkannten Verkehr pflegen, den wir einladen in Gremien der Weltpolitik. Und gleichzeitig und daneben haben sie die russischen Interessen auf allen Ebenen bestritten und untergraben. Beispielsweise auf dem Feld der Wirtschaft. Das Gas von Gazprom hat die EU gerne genommen. Das kam sicher an und war preislich so, dass damit ein kapitalistisches Wachstum in Europa gut zu machen ging. Aber dass sich dadurch dieser Gazprom-Konzern eine Kapitalmacht erwirtschaftet hat, mit der er dann beantragt hat, das, was Kapitalmächte immer beantragen, mit diesem Kapital sich dann in Europa auch mal als Kapitalanleger breit machen zu dürfen, Das wurde in Europa mit allen politischen Schikanen bekämpft. Schalke dürfen sie sponsern. Aber das Gasnetz in Europa übernehmen, das wurde als nicht hinnehmbare Abhängigkeit bekämpft. Das mal zur wirtschaftlichen Ebene. Der Übergang also von einer Rohstofflieferantenmacht Russlands zu einem Kapitalexporteur, das wurde bekämpft. Russland wurde anerkannt, G7 wurde zu G8 und gleichzeitig wurde der Gewinn von so etwas wie die Russen sichern sich eine politische Staatenbasis für ihren kapitalistischen Aufstieg in Form so einer Zollunion mit der Perspektive dieser Eurasischen Union, das wurde bekämpft. Dieser Fortgang von wirtschaftlichem Einfluss zu wirtschaftspolitischem Einfluss auf andere Staaten, der, ich sag mal das Phrasenwort von heute, eben diesen wirtschaftlichen Einfluss nachhaltig machen soll, das wurde bekämpft. Unter anderem eben mit dieser Strategie der EU, sich auszuweiten und damit eine solche eurasische Wirtschaftsunion zu unterbinden. Russland wurde politisch, diplomatisch anerkannt und gleichzeitig wurden lauter, jetzt kommt das dritte Feld, strategische Positionen Russlands in der Welt abgeräumt, Beziehungen zu Libyen weggebombt, Beziehungen und ein Hafenstützpunkt in Syrien, den gibt es noch, aber dieser Staat wird zerlegt, wird weggebombt vom Westen durch Unterstützung dieser sogenannten Freiheitskämpfe da. Interessantes Nebeneinander, ja, also Anerkennung Russlands und gleich als auch weltpolitischer Staat G7, G8 und gleichzeitig wird dort, wo es russischen Einfluss strategischer Art gibt, das auch bekämpft. Also auf allen Feldern hat der Westen ein solches Doppelspiel gemacht. Die Weltmeister in der Frage waren schon die europäischen Diplomaten, die Anerkennung Russlands als Macht zu kombinieren mit der praktischen Bestreitung von russischen Interessen, von russischem Einfluss, von russischen Machtpositionen. Sodass man mal einen Fortgang in der Frage machen muss, dann war eben diese diplomatische Anerkennung Russlands, diese sogenannte, wie hat sich der Kerry ausgedrückt, Integration Russlands in die euroatlantische Gemeinschaft, das war überhaupt das diplomatische Schmiermittel einer Politik der Entmachtung. Das war die diplomatische Absicherung, Russland Positionen zu nehmen mit seinem Willen, mit seiner Kooperationsbereitschaft, die eben immer darin abgerufen ist, kommt er mal wieder zum NATO-Russland-Rat, ja, das ist doch schön, da treffen wir uns mal wieder. Der Sache nach war also dieses Doppelspiel gar nicht einfach ein Nebeneinander, sondern diese Diplomatie der Anerkennung Russlands diente der Absicherung der Entmachtung von Russland. Und wenn man genau hingehört hat, ist das auch manchmal ausdrücklich so zur Sprache gekommen. Und kommt auch ausdrücklich so zur Sprache. Wenn ihr Russen ein anerkanntes Mitglied der Völkerfamilie sein wollt, immerhin habt ihr doch einen Sitz im Sicherheitsrat der UNO, dann stimmt doch zu beim Umsturz in Libyen. Dann helft doch bei der Entmachtung von Assad in Syrien. Dann beweist eure diplomatische Berechtigkeit doch jetzt, indem ihr diesen Vögeln da im Donnersbecken auf die Finger klopft und von ihnen verlangt, sie sollen diese Kapitulationserklärung von dem neuen ukrainischen Präsidenten Poroschenko unterschreiben. Da wird richtig das Mitmachen an der eigenen Entmachtung von den Russen verlangt. Was sie von denen wollen, hat der Obama mal so vorweg skizziert. Er hat davon gesprochen, nur Russland ist halt eine Regionalmacht. Dahin wollen sie es bringen. Es ist bei diesem Fall Ukraine, bei dieser Doppelstrategie, Anerkennung zwecks Entmachtung, aber zu zwei Übergängen gekommen. Ein Fortgang, da ist was nicht mehr haltbar geworden. Denn das erste war der Fall Ukraine. Da hat eben der Westen darauf bestanden, die Ukraine hat sich jetzt ein für alle Mal festzulegen auf die Angliederung an die Europäische Union. Da gibt es keine Alternative dazu. Und wenn diese Janukowitsch-Regierung eine Alternative sucht, dann wird sie gestürzt, auch wenn das die Konsequenz hat, dass es zu bürgerkriegsartigen Verhältnissen in dem Land kommt. Und das war ja immerhin, deswegen ist dieser Fall Ukraine auch so prominent, die Machtergreifung und das Neuschaffen eines Weststaats in einem Staat, der politisch, ökonomisch und strategisch für Russland existenziell wichtig ist. Und da ließ sich, und das ist eigentlich der zweite Übergang an der Ukraine, das Verfahren, das der Westen diplomatisch bislang immer gepflegt hat, eigentlich wirklich nicht mehr aufrechterhalten. Das diplomatische Verfahren hieß immer, sowas machen und Russland gegenüber diplomatisch versichern, ihr seid weiterhin eine anerkannte Macht. Der Fall, der geht euch eigentlich gar nichts an. Das ist so eine Affäre zwischen uns westlichen Staaten und so einem Drittstaat, mit dem habt ihr eigentlich gar nichts zu tun. Nehmt's mal so, trennt's mal ab von unserem Verhältnis, das ist blendend. Aber dass euer Stützpunkt in Syrien in Schutt und Asche untergeht, das kann schon mal passieren im Verhältnissen zu Drittweltstaaten. Da ist nämlich klar geworden, das war dann auch auf dem Tisch, so ein Ukraine-Umsturz, der bezweckt ausdrücklich nicht nur die Angliederung der Ukraine, sondern den Ausschluss Russlands als alternative Einflussmacht. Der ist direkt, und so ist es auch gemeint, das Wegnehmen einer Machtquelle Russlands. Ganz offen haben das immer die Amis gesagt. Dieser Brzezinski, der hat schon lange gesagt, wenn es einem gelingt, die Ukraine den Russen als Partner wegzunehmen, dann wird dieses Russland nie mehr eine Großmacht. Der hat es ausdrücklich immer so gesagt. Übrigens zeigt dieses Vorgehen an der Ukraine und das Umspringen mit Russland dabei, was die praktische Durchführung von diesem Weltordnungsanspruch ist, wie der sich durchführt. Vorhin hatte ich ihn ja bloß mal von der Logik her, wie tritt der Westen da auf? Durchführen tut man einen solchen Staatenordnungsanspruch des Westens, indem man ihn durchkämpft. Und koste es in einem solchen Landstrich einen Bürgerkrieg. Aber wie gesagt, an dieser Stelle hat Russland erklärtermaßen und praktisch dann auch die westliche Doppelstrategie auflaufen lassen. Hat erklärt und so gehandelt, dass das jetzt nicht mehr verträglich ist mit schiedlich-friedlichen Beziehungen zwischen dem Westen und Russland. Hat mit Macht verhindert, wo es ja an der Stelle tatsächlich um mehr geht als bloß die ein Stück Beschneidung seiner auswärtigen Macht, hat mit Macht sich zumindest dagegen gestellt, ob es das wirklich verhindert hat, da habe ich mich vielleicht sogar ungenau ausgedrückt, dass es eine regelrechte Schmälerung seiner Machtbasis zum Zwecke seiner Unterordnung nicht unwidersprochen hinnimmt. Und damit bin ich jetzt bei dem Punkt Feindschaft. Jetzt ist sie nämlich auf der Tagesordnung, weil der Westen gegen diesen Einspruch Russlands mit Feindschaft antwortet. Ich will zwei Sachen zeigen. Ich will zeigen zum einen, wie dieser Übergang zur Feindschaft geht. Ich will aber vor allen Dingen auch ein bisschen erläutern, was das für ein Übergang ist. Gehen tut diese Feindschaft so. Die USA und die westlichen Staaten beginnen einfach damit, Russland aus den Institutionen der Weltpolitik auszuschließen. Die machen ernst mit dieser Ankündigung, dann isolieren wir euch. Das ist eine diplomatische Ansage dieser neuen Lage zu Russland, ein Stück Streichen dieser diplomatischen Anerkennung einer Rolle Russlands in der Staatenwelt und damit gleichzeitig nicht bloß eine Ankündigung, sondern auch ein erster Schritt, das zu vollziehen. Die Kehrseite zum Vollzug geht so: Aus G8 wird wieder G7, jetzt treffen sich nur noch die kapitalistischen Führungsmächte der Welt und laden sich in Brüssel einen dazu ein, den Poroschenko aus der Ukraine. Der zweite Schritt, wie dieser Übergang zur Feindschaft gemacht wird, das ist, die Ukraine wird von einem Fall dieses Rings des Westens mit Russland zu einer regelrechten Front und richtig zu einer Front gemacht. Da wird die Einflussbeseitigung Russlands im wörtlichen Sinne durchgekämpft. Da geht man über zum Liquidieren von denen, das ist nicht meine Redeweise, das ist die von dem neuen Präsidenten Poroschenko. Man geht über zum Liquidieren von solchen in der Ukraine, die für andere Beziehungen für Russlands nach wie vor gerade stehen wollen. Die für Einfluss Russlands dort gerade stehen wollen. Dieser sogenannte Bürgerkrieg ist also gleichzeitig richtig eine militärisch durchgefochtene Front der Einflussbeseitigung Russlands. Das Dritte, wie es gemacht wird, sind diese Sanktionen. Was die da machen bei den Sanktionen, das ist nicht ohne. Die nehmen sich vor, und übrigens interessanterweise gehört zum Durchführen das laute Ankündigen von dem Zeug. Die nehmen sich wirklich vor, den Handel Russlands und vor allen Dingen die Abteilungen des Handels Russlands, wo Abhängigkeiten Russlands eingerissen sind vom westlichen Weltmarkt, von Waren aus dem Westen, von Kapital aus dem Westen, zu Waffen gegen den russischen Kapitalismus zu machen. Dessen Modernisierung, die sich da in Russland als Programm vorgenommen worden ist, kaputt zu kriegen. Russland wird richtig bekämpft, und zwar ausgerechnet auf dem Weg, dass es sich ins kapitalistische System eingegliedert hat. Das hätte man der Sowjetunion nicht antun können. Aber Russland hat ja jetzt für seinen nationalen Fortschritt, für seine nationale Macht und Herrlichkeit genau diesen Weg gewählt. Wir verdienen uns die Mittel dadurch, dass wir teilnehmen an der kapitalistischen Konkurrenz auf dem Weltmarkt, dass wir dort versuchen, Erfolge zu erzielen, Kapital zu akkumulieren, Kapital auf unseren Standort zu attrahieren und so weiter. Und das entdeckt der Westen jetzt als lauter Hebel, die ökonomische Grundlage dieses Landes zu ruinieren. Und das Dritte, wie der Übergang zur Feindschaft gemacht wird, ist eben die schon erwähnte neue NATO-Aufstellung rund um die russischen Grenzen herum. Gut, so wird es gemacht. Ich möchte ein bisschen erläutern, was ist es eigentlich? Was passiert da? Was ist der Begriff von diesem Zeugs? Da wird ein Fortgang gemacht. Die westliche Politik macht jetzt ganz ernst mit dem Fortgang. Es geht nicht länger um ein Verhältnis westliches Interesse gegen russisches Interesse. Die Phase dieses Zerrens, wem gehört die Ukraine wie sehr, die ist jetzt beendet. Es geht auch vom Westen aus nicht mehr um so etwas Begrenztes wie diesen Einfluss Russlands zu verkleinern, dieses Stück grenzüberschreitende Macht Russlands in der Ukraine zu verkleinern, sondern dieser Übergang von Feindschaft, der besteht wirklich darin, dass die Macht Russlands als solche ins Visier genommen wird. Dass dieser Staat Russland, der mit seiner politischen Führung Putin sich aufstellt und sagt, das nehmen wir nicht hin. Da halten wir mit unserer Macht so gut wir können dagegen. Vom Westen beurteilt wird, dann ist dieser Staat als Macht als solche nicht länger hinnehmbar. Dann muss die als solche abgebaut werden. Das ist der Übergang wirklich zu einer neuen Stellung Russlands gegenüber, die ich da in dem Titel Feindschaft genannt habe. Das merken übrigens alle, diesen Übergang, die in der westlichen, insbesondere in der deutschen Politik, in Leserbriefen und so weiter sich besorgt geben und sagen, kann das am Ende auf Krieg rauslaufen? Da haben die Leute schon einen richtigen Riecher. Trotzdem haben sie mit ihrem Riecher was übersehen, liegen nicht ganz richtig. Die starren nämlich aufs militärische Ende einer solchen Affäre. Alles nur bitte nicht Waffen sprechen lassen, ist da der Standpunkt. Und das ist keine kluge Umgangsweise mit dem, was sie da eigentlich durchaus merken. Denn gerade an diesem Fall Ukraine und Russland in Sachen Ukraine könnte man mal richtig systematisch erkennen, diese Vorstellung vom Gegensatz von Frieden und Krieg stimmt nicht. Die Gründe für diese neue Feindschaft, die sind doch im friedlichen Verkehr Europas und des Westens mit Russland überhaupt angerichtet worden. Ja, wenn die Merkel immer sagt, es gibt doch eine Friedensordnung in Europa und der Putin ist ein Schlimmer, der die verletzt, dann kann man daran mal lernen, was tatsächlich der Inhalt ist von Frieden, so wie er von westlichen Staaten wie eben Deutschland und der Merkel betrieben wird. Die sagt nämlich damit, Frieden ist, dass die anderen in dem Fall Russland, Frieden geben mit unseren Ansprüchen an sie. Wenn wir die EU erweitern, wenn wir die NATO erweitern, dann ist Frieden, wenn sich dagegen keiner wehrt. Ja, also beides könnte man merken. Diese Vorstellung vom Gegensatz von Krieg und Frieden stimmt nicht, weil die Gründe für den Übergang zur Feindschaft und vielleicht auch zum Krieg werden im friedlichen Verkehr gestiftet. Und der friedliche Verkehr ist gar nichts anderes als das Ansinnen der mächtigen Staaten, dass andere Staaten mit ihrem Vormarsch Frieden halten sollen. Was die Leute richtig merken, aber falsch ansiedeln, ist, ein Übergang ist da gemacht. Der Übergang zur Feindschaft ändert wirklich das Verhältnis zwischen den Staaten. Der Beschluss zur Feindschaft Russland gegenüber macht nämlich wirklich erst einmal in der strategischen Planung alle Verhältnisse und Mittel, die man gegenüber diesem neu angefeindeten Staat hat, zu hebeln, zu Waffen gegen seine Macht. Das ist wirklich ein Übergang. Zu Waffen gegen seine Macht, die auch ins Auge gefasst werden, die setzt man dafür ein, die opfert man dafür auch, die verpulvert man. Und da liegt dann wirklich eine Art Umkehrung dessen vor, was sonst der zivile Verkehr westlicher kapitalistischer Staaten mit anderen Staaten ist. Der zivile Zustand ist nämlich der, das Ziel ist ein nationales Wachstum. Für dieses Ziel kapitalistischer Nationen wie Deutschland und Amerika sollen die anderen Staaten zu Gebote stehen. Und damit man sie sicher als Quelle dafür nutzen kann, aber das ist das Ziel, damit man sie sicher als Quelle dafür nutzen kann, zum Beispiel Russlands Gas, hält der Westen so gut er kann mit seiner überlegenen Macht die Macht des Gegenübers Russland und anderer Staaten, deren Kalkulationen in Schach. Da ist die Machtprojektion, wie das bei denen heißt, das Mittel für das Ausnutzen dieser Länder als zusätzliche Quelle für das nationale Wachstum und die darauf gegründete politische Macht. Und die Umkehrung, die man jetzt an diesem Fall Ukraine studieren kann, heißt, jetzt geht es eben wirklich darum, die Macht des russischen Staates zu beugen, dafür zu verkleinern, zu schädigen. Und dafür nimmt man die Wirtschaft richtig als zu verpulvernde Waffe ins Visier. Da legt man wirtschaftliche Quellen dafür auch brach. Darunter stöhnen die deutschen Außenhandelskapitalisten. Da wird die kapitalistische Wirtschaft von den westlichen Staaten zu einem kriegsartigen Dienst herangezogen. Nämlich durch das Unterlassen von wirtschaftlichen Aktivitäten die Basis russischer Macht zu schädigen. Auch da wieder kann man was studieren. Die zivile Wirtschaft kapitalistischer Staaten wird zu einem kriegsartigen Dienst herangezogen. Das findet statt, bevor Krieg ist. Es ist gar nicht so, dass eine kapitalistische Wirtschaft zur Waffe für so einen Staat wird, erst wenn sie dann wirklich Waffenproduktion für den Waffengang ist. Das ist das, was wir da erleben. Komme ich zum nächsten Punkt, wo ich mich ein bisschen auseinandersetzen will mit den handelnden Parteien im Westen. Da gibt es nämlich ein etwas kompliziertes Verhältnis. diese neue Konfrontation gegen Russland setzen die USA in die Tat um. Die haben auch jetzt wieder dem Poroschenko ausdrücklich gesagt, jawohl, Ende der Waffenruhe, Durchmarsch. Also die Aktivisten, die Konfrontation in die Tat umzusetzen mit Russland, sind die USA. Und die europäische Stellungnahme, insbesondere die deutsche, ist so, dass es von da immer die lauteste Klage gibt, Russland sei schuld daran. Russland sei es, dass die Politik der Partnerschaft kaputt mache. Und dem müsse man das übel nehmen und das zurückweisen. So geht die deutsche Außenpolitik und auch die europäische. Da kann man was Doppeltes dran studieren. Das eine ist, da gibt es ganz eindeutig ein geschlossenes westliches Bündnis gegen Russland. Amis betreiben es, die Europäer begründen es ja. Andererseits hört man was Zweites raus. Und solche notorischen amerikanischen Russenfresser wie der McCain, die hören das sofort raus. Man hört raus, dass Europa und speziell Deutschland diese neue Konfrontation gegen Russland an Bedenklichkeiten knüpft. Das hören die aus der Klage raus, aus dem Klagelaut aus Europa. Vielleicht besser als Bedenklichkeiten wäre der Ausdruck an Berechnungen. Der McCain holzt dann sofort los und sagt, ja, die Europäer, die wollen ja bloß, dass sich die europäische Wirtschaft weiter fett frisst, statt mal für die Werte anzutreten. Das möchte ich ein bisschen diskutieren noch. Was ist da los? Was die USA da machen, damit fange ich mal an. Die USA verhängen ein neues Gebot der Stunde. Und das, was sie da verlangen, das ist nicht ohne. Die sagen, es muss endlich mal aufhören mit dieser Energieabhängigkeit Europas von Russland. Da muss eine Umkehr her. Bei der Basis überhaupt der westlichen Kapitalismen, da muss es eigentlich eine neue antirussische Weltordnung geben. Natürlich mit den USA als Garantiemacht, ach, nebenbei auch als neue Liefermacht. Und was die USA zweitens verlangen, das ist wirklich eine Neuaufstellung der NATO. Die soll sich neu aufstellen, mit den USA als die Schutz- und Führungsmacht, wieder für ganz Europa und mit neuen Aufrüstungsanstrengungen der Mitgliedstaaten. Was die USA machen, hat also immer zwei Seiten gleichzeitig. Indem sich diese USA da jetzt in dieser aufgemachten Konfrontation als Schutzmacht Europas neu oder reetablieren, ist das der einen Seite nach ganz klar gegen Russland gerichtet. Es ist aber auch eine Politik, die ihren Zweck in Europa bei den westlichen Partnern der USA hat. Dieses "Wir sind die alleinige Schutzmacht Europas" verlangt eben von den europäischen Partnern, dass die sich als Beschützte sofort alle als Alliierte den USA zuzuordnen haben. Und das ist nicht bloß ein Verlangen der USA, das treiben sie wirklich durch die praktische Konfrontationslage als Zwangslage für die europäischen Staaten voran. Dass sie sich einreihen als mehr oder weniger befugte Mitmacher bei dieser Konfrontation gegen Russland und dass sie wirklich ihr Innenleben, ihre nationalen Potenzen, ihre Wirtschaft als Waffen in diese Konfrontation einfügen, zunächst mal in diesem Sanktionsregime, aber auch in Sachen Aufrüstung als Quelle für eine neue Konfrontation Russland gegenüber. Und dass das amerikanische Vorgehen auch immer diese Seite hat, neben der Konfrontation, die Russland verkleinern soll, machtpolitisch verkleinern soll, diese europäische Seite, das wird bei der amerikanischen Politik auch ganz explizit ausgesprochen. Da gibt es nämlich eine ausgesprochene Kritik an dem, wie die europäischen Staaten bislang ihr Geld und ihre Macht benutzt haben. Das wird von amerikanischer Politik als unterlassene Bündnisleistung kritisiert. Ja, das wird als so etwas wie, damit habt ihr doch den neuen Feind Russland durch Kollaboration unterstützt, kritisiert. Ich lese mal so ein Zitat von dem amerikanischen Kriegsminister, dem Hegel, vor. Da kommt das eigentlich ziemlich klar zum Ausdruck. Hegel sagte, die NATO-Mitglieder müssen ihre Verteidigungsausgaben steigern, weil auf lange Sicht Russland den Zweck hat, die Ausdauer und das Engagement der von der USA geführten 28-Nationen-Allianz zu testen. Also so hängt er das gleich hin. In den letzten Jahren war eines der größten Hindernisse für Investitionen in die Allianz, also in die NATO, ein Gefühl, das davon ausging, dass das Ende des Kalten Krieges zu einem Ende der Geschichte führt und ein Ende der Unsicherheit, zumindest in Europa, herbeiführt und Europa von der Aggression durch Nationalstaaten befreit. Russlands Vorgehen in der Ukraine lässt diesen Mythos, also der sagt auch rückblickend, war das ein Schwindel, den sich die Europäer anti-amerikanisch zu Schulden haben kommen lassen, lässt diesen Mythos platzen und leitet über zu neuen Realitäten. Ja, da sind sie sich dann einig, der Kerry und der Hegel, diese Affäre Ukraine hat einen Weckruf für die NATO zu sein. Also dies ist die Doppelseite der amerikanischen Politik in Sachen Ukraine. Jetzt mal zur deutschen und europäischen Politik. Wofür steht denn dieses Anklagen Russlands? Es mache ja die schöne Partnerschaft kaputt. Auch wofür steht das Vorgehen deutscher Außenpolitik? Immer die Deeskalation zu beschwören. Zu sagen, man muss gerade in einer solchen Konfrontation die Fäden zu Russland aufrechterhalten, die dürfen nicht abreißen. Schauen wir uns erstmal an, was Deutschland da macht. Die deutsche Diplomatie probiert schon, die Konfrontation mit Russland erst einmal ein bisschen zu begrenzen auf den Fall Ukraine. Auch so etwas hinzukriegen wie eine händelbare, auch für Deutschland, für Europa, händelbare Frontlage in der Ukraine. Ausdrücklich hat das Anliegen mal die Merkel beim Obama-Besuch, also als sie den Obama besucht hat, zum Besten gegeben. Da hat sie gesagt, bei ihrem Gespräch in Washington stimmten Merkel und Obama in der Übereinschätzung überein, Härte und Gesprächsbereitschaft bezüglich Russland zugleich seien geeignete Mittel der Ukraine zu helfen. Und jetzt kommt das Interessante. Merkel erinnerte ihre amerikanischen Gesprächspartner heran, dieses Vorgehen habe sich schon in den Zeiten des Kalten Krieges bewährt. Das ist rückblickend das Lob der Entspannungspolitik. die Stabilität und Integrität der Ukraine und nicht das amerikanisch-russische Verhältnis müssten das Ziel der westlichen Staatengemeinschaft sein, sagte Merkel ihrem Gesprächspartner. Ja, da merkt man, den Versuch der deutschen Außenpolitik, die Konfrontation mit Russland auf diesen europäischen Fall Ukraine erst einmal einzugrenzen. Was man auch an der deutschen Außenpolitik studieren kann, ist dieses Bemühen um wirtschaftlich und wirtschaftsstrategisch noch beherrschbare Sanktionen Russland gegenüber. Und um so etwas bei jeder neuen Konfrontationslage mit Russland zu sowas zu kommen wie operationalisierte Forderungen an Russland. Was soll Russland jetzt machen? So, das merkt man alles, dass deutsche Politik das probiert. Die Frage ist, was ist das? Ist es eine friedlichere deutsche, europäische Politik als die amerikanische oder was ist das? Nein, an all diesen drei Beispielen merkt man, es geht um was anderes. Es geht gar nicht um friedlicher oder konfrontativer. Deutschland kämpft um die Wahrung seiner nationalen Führungsmacht in dieser Affäre. Kämpft darum, dass die Konfrontation mit Russland noch unter seiner Kontrolle bleibt. Um Deutungshoheit, was der nächste Schritt der Konfrontation ist und was er nicht sein soll. Und das ist ja auch kein Wunder, das ist ja immerhin eine Konfrontation mit Russland, die Deutschland als Europa an vorderster Front angerichtet hat. Und da will Deutschland, und dafür steht diese deutsche Diplomatie, als Führungsmacht Europas die Kontrolle über das Geschehen behalten. Und dafür hat Deutschland gute Gründe, gute imperialistische, kapitalistische Gründe. Dieses Kontrolle behalten, es ist schon deswegen für dieses Land angesagt, weil es ja immerhin das Land ist, das überhaupt die allerumfangreichste Ausnutzerei von Russlands als Wachstumsquelle betreibt. Und jetzt soll dieses so schön mit dem Ausnutzen von Russland als günstige Energiequelle vorangetriebene deutsche und europäische Wachstum für die Konfrontation mit Russland im Sanktionsregime einfach verheizt werden. Ja, da will Deutschland dann schon sicherstellen, dass es darauf den Daumen hat. Und es geht ja auch gar nicht bloß um so einen kleinlichen wirtschaftlichen, in Euro berechneten Schaden. Deutschland hat doch noch was anderes erworben Russland gegenüber. Deutschland hat wie kein anderer Staat nützliche Abhängigkeiten des russischen Staats von Europa erworben. Ausnutzbare, gesicherte Abhängigkeiten dieses Landes. Das ist doch nicht gelogen, wenn die deutsche Politik immer gesagt hat, naja, von dem Energieexport Russlands nach Europa rein ist Russland mindestens so abhängig wie Europa von Russland. Das ist ja immerhin die Wirtschaftsbasis Russlands für seinen Aufstieg als Kapitalismus. Ja, da hat sogar Deutschland mit Russland kalkuliert als, da haben wir mal eine Energiequelle, die ist dem amerikanischen Regime über den Weltenergiemarkt mit diesen Antiterrorkriegen nicht ausgeliefert. Da haben wir eine Energiequelle, da ist Deutschland das Zentrum des ganzen europäischen Energiemarkts. Dafür hat sich ja der Schröder mit seiner Nordpipeline da den Deutschen Orden erworben. Also da ist eine gesicherte Abhängigkeit Russlands und jetzt bei der Feindschaft wird diese gesicherte Abhängigkeit Russlands als Waffe zum Einsatz gebracht, damit aber auch kaputt gemacht, verpulvert. Wenn das alles nur noch zur Erpressung Russlands zu seinem Rückzug dienen soll. Ja, man muss richtig sagen, mit diesem Vorantreiben der Ukraine-Sache bis zur Konfrontation mit Russland ist überhaupt die Methode deutscher Machtausweitung in der Staatenwelt in Frage gestellt. Deutschland ist nämlich die Macht, für die das von mir oben charakterisierte Doppelspiel Anerkennung Russlands bei Bekämpfen seines Einflusses eine richtige imperialistische Erfolgsmethode war. Damit haben sie doch überhaupt es hingekriegt, dass der gesamte ehemalige Ostblock mittlerweile abhängig ist von Deutschland als Führungsmacht der Europäischen Union. Damit haben sie es doch hingekriegt, die deutsche Direktive oder sagen wir die europäische Direktive in Sachen, was gehört sich weltpolitisch bis an die Grenzen Russlands auszudehnen. Diese Staaten alle einzugemeinden in das innen- und außenpolitische Regime der Europäischen Union. Und das eben alles haben sie hingekriegt als deutsche Machterweiterung über die Anerkennung Russlands mit dessen Zustimmung. Und das steht jetzt in Frage. Der deutsche Erfolgsweg war nämlich dieser Kunstgriff. Deutschland wächst politökonomisch als Führungsmacht Europas und die machtpolitische Absicherung davon liegt gar nicht bei Deutschland, sondern bei der NATO, streng genommen also bei den USA. Von denen hat sich Deutschland aber für seine Doppelstrategie Russland gegenüber bei Bedarf immer gekonnt distanziert. Das geht so nicht weiter. Je eindeutiger eben Europa jetzt zur Konfrontation mit Russland schreitet, desto mehr steht praktisch fest, dass Deutschland gar nicht die Schutz- und Führungsmacht dieser seiner eigenen imperialen Kern- und Erfolgssphäre ist, sondern in die Rolle hineingerät, Mitmacher und Objekt der Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland zu werden. Und dagegen ringt deutsche Politik. Und sie wissen eine Auflösung, und diese Auflösung ist überhaupt nicht friedlich. Die Lösung, aus diesem Dilemma herauszukommen, und dafür steht übrigens, dass Russland ist schuld, dass die Partnerschaft nicht mehr geht. Die Lösung, aus diesem Dilemma erfolgreich rauszukommen, die will Deutschland und die will die Europäische Union Russland abbringen. Die Russland soll's hergeben, indem Russland mal wieder einwilligt in eine Beschneidung seiner Macht. Soll das so ausgehen, dass diese Konfrontation mal wieder zugunsten des Westens ausgeht? Dieses Russland soll es hergeben. Das ist überhaupt der deutsche und der europäische Grund, dass sich Europa selber strategisch neu aufstellt. Nicht, weil die USA die Lage verschärfen, sondern weil Europa beides gleichzeitig hinkriegen will, Russland zum Einlenken zu zwingen, aber gleichzeitig auch eine neue Abhängigkeit von den USA zu vermeiden. Das ist der deutsche und das ist der europäische Grund, warum erkennbar sich diese europäischen Staaten strategisch neu aufstellen. Die selber haben ja jetzt als strategisches Ziel ihrer Politik angegeben. Sie brauchen für sich so etwas wie eine neue antirussische Energieordnung. Das Beenden jeder Abhängigkeit von Russland in dieser Frage. Und die haben für sich, gestern wieder die von der Leyen, die Parole ausgegeben, für sich brauchen sie neue Aufrüstung.